Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermitteln. Wir senden heute die dritte Folge in der Staffel des Axtmordes von Limburg, produziert von der Edition Krimi in der Bedai Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Sie können aber auch das Buch zu unserem Podcast lesen, Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. Dort gibt es einige Fälle, die wir ganz genau beschrieben haben. Ja, wie so oft in der letzten Folge haben wir wieder einen Gast bei uns. Der Herr war auch schon einmal da in der letzten Staffel. Und es geht ja dieses Mal um Femizid und da kann er uns mit Sicherheit noch ein paar Fragen beantworten, die noch offen waren. Ich begrüße also zunächst mal den Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska.
Und Herrn Klaus Pörtner, Polizeioberkommissar. Herr Pörtner, schön, dass Sie nochmal dabei sein können. Das freut uns natürlich sehr.
Hallo. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, dass Sie sich die Zeit nochmal genommen haben. Und das Thema ist ja sehr ähnlich an Ihrem letzten Besuch. Und deswegen haben wir dann überlegt, sind Sie natürlich auch genau der Richtige sozusagen zum Abschluss des Axtmordes. Zumal der ja auch tatsächlich in Ihrem Einflussgebiet lag, richtig?
Genau, der Axtmord ist bei uns im Revierbereich passiert, ja. Obwohl wir jetzt für diese Person, die sich im Frauenhaus befand, nicht zuständig waren, weil sie aus einem anderen Bundesland kam. Aber der Vorfall ist bei uns im Revierbereich passiert.
Und da geht's gleich zur Sache. Das war nämlich die Geschichte, dass der Ehemann die Frau ausfindig gemacht hat, obwohl sie im Frauenhaus war. Und durch einen Detektiv, da kommen wir nachher auch nochmal genau dazu. Aber jetzt erstmal, welche Aufgaben werden in einem Frauenhaus denn überhaupt erfüllt?
Ja, die Frauenhäuser sind grundsätzlich dafür da, die Frauen zu betreuen, zu beraten. Ja? Frauenhäuser, muss man sich vorstellen, sind Schutzwohnungen. Ja. Ja, einzelne Wohnungen, in denen die Frauen untergebracht werden. Die Frauen müssen sich dort natürlich auch selbst versorgen. Also da ist keine Rundumbetreuung, sondern nur eine Betreuung halt für die Personen, ja, damit die Frauen dort Sicherheit finden, ein Leben ohne die Gewalt und natürlich auch wieder zurückfinden können in ihre Selbstständigkeit. Ja, da werden die Frauen dann durch die Betreuenden unterstützt. Natürlich werden auch Kinder mit betreut. Aber man muss sich das so vorstellen, dass es halt ein Zufluchtsort der Frauen ist, wo keiner einfach so reinkommen kann, ja, wo nur sich auch dann Frauen aufhalten, die ein Problem, das gleiche Problem eventuell haben.
Okay. Ja. Da habe ich noch mal eine kurze Frage. Ich meine, was ist denn, wenn es da überhaupt keine Plätze gibt? Was macht man dann mit diesen Frauen?
Ja, dann müssen die Frauen in ein anderes Frauenhaus ausweichen. Mhm. Das ist ja genau. Ja, das sagen Sie jetzt, es ist natürlich immer leicht gesagt. Mhm. Es gibt diese Webseite frauenhaussuche.de und da kann man sich informieren über freie Frauenhäuser. Und wenn Sie auf diese Webseite gehen, werden Sie ganz, ganz viele rote Punkte erkennen. Das heißt, die Frauenhäuser sind überfüllt oder sind voll. Und aktuell habe ich gestern noch reingeschaut und habe gesehen, es waren 3 Frauenhäuser in Deutschland, die jemand aufnehmen können.
Wow.
So, und dann haben Sie schon ein Problem, wenn Sie aus Frankfurt sind und das nächste Frauenhaus in Schleswig-Holstein erst frei ist, wie komme ich da hin? Und das sind dann schwierige Hürden, die zu bewältigen sind.
Genau.
Ja. Ja, aber gerade das, also was Sie haben ja gesagt, das sind Schutzräume. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, die müssen sich da selbst versorgen. Also das heißt, die werden da ja nicht irgendwie interniert und das Haus ist bewacht und also das heißt, wie bietet das eigentlich jetzt den Schutz vor dem Partner, vorherigen Menschen, der die Gewalt angetan hat.
Ja, genau. Da ist genau das große Problem, was Sie ansprechen, dass die Frauen sich halt selbst versorgen müssen. Die müssen einkaufen gehen, die müssen sich alles selbst organisieren. Ja, Behördengänge, wo ihnen natürlich die Mitarbeiter oder die Träger des Frauenhauses bei helfen. Aber sie müssen sich das selbst organisieren. Deshalb ist natürlich auch, ich glaube, wir kommen noch auf dieses Thema, dass das Problem ist, wo, in welches Frauenhaus ich komme und wohin. Deshalb ist natürlich, wenn ich aus dem Bereich komme, ich sage jetzt mal für uns in Limburg, dann ist natürlich ein Frauenhaus, was in unmittelbarer Nähe ist, das falsche Gebäude, um Schutz zu finden. Schutz heißt, dass ich weit genug von dem weg bin, der für mich der Aggressor ist, ja.
Okay, also das heißt, es ist nicht so, dass so ein Frauenhaus jetzt einen Bewachungsdienst hat oder dass die Polizei das extra bewacht oder dass das besonders sicher ist davor, dass jemand eindringt.
Nein, es ist halt nur, es soll nicht bekannt sein, wo sich dieses Frauenhaus befindet, also dass man das möglichst nicht irgendwo im Internet findet, ja. Aber es ist nicht bewacht, es ist einfach, die Frauenhäuser legen Wert darauf, dass die Hauseingangstür natürlich immer verschlossen ist und keine Fremden reinkommen, aber das obliegt den Frauen selbst. Ja.
Jetzt würde man natürlich ganz böse sagen, wenn jemand damit rechnet, dass jemand in so ein Frauenhaus gehen könnte, Sie haben die Webseite eben genannt und dann guckt er mal, wo sind welche frei und wenn dann die eigene Frau weg ist, dann muss sie ja bei einem dieser drei angekommen sein, oder?
Ja gut, oder sie müsste in einem der Frauenhäuser sein, die voll sind, ja? Dem Moment
kann ja gerade voll geworden sein.
Also in dem Moment müsste sie eigentlich wo sein, wo es voll ist, ja. Aber es ist nicht beschrieben, wo das Frauenhaus ist, sondern es wird nur gesagt, sag mal in Frankfurt und der Träger des Frauenhauses. Der Träger ist dann nicht der gleiche Standort mit dem Gebäude des Frauenhauses.
Okay, also man kann auf der Website nicht sehen, wo die Frauenhäuser sind.
Genau. Nein, da kriegen Sie nur den Träger raus. Ja? Also heißt, ich sage mal in Frankfurt als Beispiel, Zeil 125 wäre die Diakonie, die das Frauenhaus betreut. Und das Frauenhaus selbst ist irgendwo im Westend als Beispiel. Ja.
Okay.
Das heißt, die Diakonie ist der Träger sozusagen.
Es gibt verschiedene Träger. Es gibt Caritas, es gibt die Diakonie. Für unseren Bereich in Limburg ist es ein autonomes Frauenhaus. Das heißt, es wird über einen Verein betreut, ein eingetragener Verein, selbstständig. Ja, und das sind die verschiedenen Trägermöglichkeiten.
Und wie werden diese Frauenhäuser finanziert? Durch Spenden?
Genau, durch Spenden, öffentliche Gelder vom Land, vom Landkreis, durch die Vereinsmitgliedschaften, wenn ich ein autonomes Frauenhaus bin. Ja, da gibt es Bußgelder, zum Beispiel durch Gerichte. Ja. Mhm. Dann gibt es die Vereinsmitglieder, die Beiträge zahlen. Ja. Dann veranstalten viele Frauenhäuser oder die Frauenhäuser, die Träger halt Spendenläufe für die Hilfeeinrichtung und halt private Spenden, die so eingehen.
Ja, und dann die Kirchen natürlich, wenn sich als Träger. Ne, gibt es da irgendwie so eine Idee, wie viele Frauenhäuser gibt es überhaupt in Deutschland und wie ist das so aufgeteilt? Haben Sie da eine Idee?
Das können Sie, wie gesagt, auf dieser Sache steht da jetzt genau drin. Das sind knapp 500 Frauenhäuser. Es gibt mittlerweile auch 16 Männerschutzhäuser. Und da sieht man, dass halt alle weit über 90% ausgelastet sind und ausgebucht sind. Das gilt für die Frauenhäuser wie für die Männerhäuser analog. Ja. Der Bedarf ist also riesig. Ja.
Ja, und wie können denn Menschen, also dann auch nicht nur Frauen, natürlich auch Männer, langfristig Stabilität und Sicherheit finden? Wie kann man das gewähren?
Ja, und durch halt die Beratung, ganz wichtig. Ja, durch die Beratung dann auch den Schutz, dass sie, ich denke, keine Angst mehr haben müssen vor demjenigen oder derjenigen, die mir was tun möchte, ja, vor dem ich einfach geflüchtet bin, ja, und da ist halt, wie gesagt, die Wichtigkeit, dass mir bei Behördengängen geholfen wird, dass ich Unterstützung erhalte, wenn es heißt, erstatte ich eine Anzeige, gehe ich zum Jugendamt, wo bekomme ich Geld her, weil ich bin ja geflüchtet aus der Wohnung, wo ich in Obhut war, ich sag mal in Obhut mit meinem Mann, der sich auch um alles gekümmert hat, ja, auch finanziell, aber da muss ich jetzt selbst mich drum kümmern. Wo bekomme ich Geld her als Frau?
Ja.
Das sind alles Unterstützungsleistungen, die dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilweise Ehrenamtliche der Frauenhäuser, bieten.
Genau, dass sie mit denen zur Behörde gehen, dass sie unterstützen bei der bei der Polizei, beim Jugendamt, in Sprache, mit Dolmetschern und so weiter.
Wie ist das mit den Kindern, wenn die schulpflichtig sind?
Genau, und da muss ja dann auch versucht werden, einen Kindergartenplatz zu bekommen. Ja, das ist das Gleiche wie das Finanzielle, ja, wo ich mich drum kümmern muss, Jobcenter etc. Dann werden Kindergartenplätze gesucht. Also es gibt Frauen, die halten sich Monate in einem Frauenhaus auf oder meisten.
Und arbeiten da dann auch schon richtig, oder
Nein,
sagst du die?
das ist ja auch das, wo das Frauenhaus mir bei helfen muss.
Ja.
Das Frauenhaus hilft mir dann zum Beispiel auch eine Arbeitsstelle zu finden.
Okay. Ich habe da auch noch mal eine Frage bezüglich der letzten Sendung. Da hieß es nämlich, nein, es ist gar nicht die letzte, das ist nämlich diese gewesen, dass die damalige, also das Opfer, die Kinder in ein Mütterzentrum gebracht hat. Ist ein Mütterzentrum ein bewachter Kindergarten, oder was ist der Unterschied, oder
Nein,
gibt es da gar
nein,
keinen?
das gibt es keinen Unterschied.
Aha.
Das war einfach, dass die Kinder in der Betreuung sind. Das ist einfach wie in einem öffentlichen Kindergarten, dass die Kinder halt wieder an ihrem normalen, ein normales Leben aufnehmen können. Wobei es ja heute auch schwierig ist, schon Kindergartenplätze zu bekommen, gerade in Städten, wissen Sie selbst, ja.
Ja, eben. Also das heißt, gibt es auch von den Frauenhäusern aus für die noch nicht schulpflichtigen Kindern, gibt es da auch irgendwelche Kinderbetreuungsangebote oder
Wenigst.
etwa
Also mir
wenig?
fällt da, ich kenne da kaum was. Und wie gesagt, die müssen dann immer versuchen, in öffentlichen Einrichtungen auch über Diakonie etc. unterzukommen.
Stimmt, ich
Ja. Und
Heimatverein
das
ist ja
dauert häufig
tatsächlich.
halt Monate, bis sie dann einen Kindergartenplatz finden. Deshalb waren ja, ich denke mal, hier die Frau auch glücklich, dass sie endlich einen Platz gefunden hat.
Ja, was denken Sie denn, welche Veränderungen hilfreich sein könnten, also in der Gesellschaft oder auch politisch gesehen, damit man häusliche Gewalt besser bekämpfen könnte?
Ja, ich sag mal, genau durch das, was wir gerade hier machen, dass die Öffentlichkeit da wirklich mehr Aufmerksamkeit erhält, dass dies auch kein Problem ist aus der Kultur oder irgendeiner sozialen Schicht. Ja, heute Gewalt gibt es überall und wir müssen einfach die Augen aufhalten. Und das ist, glaube ich, genau das die Sache. Es gibt ja das neue Gewalthilfegesetz in Deutschland, was der Bundestag verabschiedet hat, was bald in Kraft tritt, wo die Jugend, die Länder sich oder verpflichtet werden, den Frauen einen Frauenhausplatz zukommen zu lassen und auch den rechtlichen Anspruch auf ein Hilfsangebot haben. Ja, was ganz wichtig ist, glaube ich, wo dann endlich geregelt wird, wer das Frauenhaus bezahlt, wer den Aufenthalt der Frauen bezahlt, weil genau dies das Hauptproblem ist, was wir immer wieder haben. Wer kann die Frau aufnehmen? Wer bezahlt für die Frau, wenn die Frau kein eigenes Geld hat?
Also mit diese wirtschaftliche Abhängigkeit, ne, die ja besteht und die ja auch oftmals neben der emotionalen Abhängigkeit diese Gewaltspirale bei der häuslichen Gewalt aufrecht erhält, damit die ein Stück abgemindert wird vielleicht, ne? Damit
Ja, und gerade das
reale.
Wirtschaftliche ist das Hauptproblem. Ja? Das Frauenhaus muss den Platz von der Frau, der vielleicht für Monate blockiert wird, natürlich auch irgendwie bezahlt bekommen. Ja? Und wenn das nicht geregelt ist, wer ist für die Frau zuständig? Jobcenter, geht sie arbeiten? Man muss auch erst eine Arbeitsstelle finden. Sie kann nur dann arbeiten gehen, wenn das Kind betreut wird. Kein Kindergartenplatz hat, hat sie niemand fürs Kind, kann sie nicht arbeiten gehen. Ja, und so hängt alles miteinander in Verbindung. Hat sie vorher irgendwo gearbeitet? Wer ist dann für sie zuständig? Ist dann im Grunde genommen arbeitslos. Ist dann das Jobcenter zuständig? Eigentlich, ja. Das ist immer das Schwierige und sie darf ja auch nicht auffallen. Es geht ja
Genau.
auch darum, dass ihr Aufenthaltsort geheim bleiben soll.
Gibt es da denn eine Priorisierung, also dass man sagt, die Frau braucht jetzt ganz dringend Geld, die hat Vorrang?
Das ist ganz schwierig, glaube ich nicht. Das Problem ist, dass Frauenhäuser oft auf Geld sitzen bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Frau 2, 3, 4 Wochen da ist und dann vielleicht zurück zu ihrem Mann geht und das Frauenhaus bekommt kein Geld dafür. Weil sie weg sind. Ja. Und weil die Ämter sich nicht einig werden, wer das Frauenhaus bezahlt, wer für den zuständig ist.
Ja, das ist wirklich schwierig. Ja, und ansonsten, klar, das Thema eben der häuslichen Gewalt. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten hat die Polizei? Man hört ja dann auch immer, dass Menschen bei der Polizei anrufen und dann die Antwort bekommen, ist denn was passiert? Nein, aber ich habe Angst. Ja, dann können wir nichts machen und so weiter. Was ist da dran?
Ja, genau das ist ja auch so ein Unverständnis, dass es immer heißt, ich muss Verletzungen erkennen. Ja, ich meine, wir wissen alle, dass psychische Gewalt ein großes Phänomen darstellt, aber die sieht man leider nicht. Oder die sieht man nicht. Ja, körperliche Gewalt ist oft einfach zu erkennen, blaue Flecken, Blut, ja. Aber wenn wir uns vorstellen, dass jede Frau 6-mal häusliche Gewalt erlebt, bevor sie eine Anzeige erstattet, bevor sie sich traut, den Weg zur Anzeigenerstattung zu gehen, das sagt die Statistik, ja, dann sieht man, wie schwierig es ist, überhaupt eine Anzeige zu erstatten. Und deshalb ist es für die Betroffenen enorm wichtig, dass sie betreut werden, dass sie begleitet werden, eventuell durch Freunde, durch das Frauenhaus zur Polizei, um diesen Schritt überhaupt zu gehen.
Ja, was würden Sie denn sagen? Wo würden Sie eine Frau unmittelbar hinschicken, wenn sie sich an Sie wendet?
Ja gut, ich
Jetzt als Polizist oder als
Nein,
Privatperson?
als Privatmensch.
Ja.
Genau, weil als Polizist bin ich beklagt.
Nein.
Genau.
Ja, als Polizist habe ich meinen Strafverfolgungszwang.
Ja,
So.
ist klar.
Zu mir kann nur als Polizist jemand kommen, der könnte mir sagen, ich kenne jemand, dem ist das und das passiert. Was würde der machen? Also ich finde diese Beratung bei einer Beratungsstelle, einer Fachberatungsstelle, das nennt man Interventionsstelle. Ja, und das muss nicht die Beratungsstelle sein, die auch für das Frauenhaus zuständig ist. Ich finde, die Beratung ist kostenlos. Ich sage immer nicht umsonst, aber kostenlos. Ja, so. Und die Beratungsstelle kann auch anonym erfolgen. Also Sie sind, wenn Sie zu einer Beratungsstelle gehen, wenn Sie in ein Frauenhaus gehen, Sie müssen nicht gleichzeitig Anzeige erstatten. Deshalb finde ich diese Beratung enorm wichtig, dass die Beratungsstelle dir aufzeigt, was hast du für Möglichkeiten. Natürlich stehe ich trotz allem 100% dazu, auch nachher eine Anzeige zu machen. Aber das muss ja nicht unmittelbar erfolgen, wenn ich es physisch nicht kann. Wenn ich so betroffen bin, so extrem, dass ich sage, ich brauche vielleicht noch 3, 4 Wochen, bevor ich wirklich zu jemand zur Polizei gehen kann. Machen Sie Anzeige. Auch die Beratungsstellen versuchen, die Leute dazu zu ermutigen. Einfach zu sagen, der oder die Täterin müssen auch dafür gerade stehen, für das, was passiert ist. Weil oft ist es ja auch so, dass wir schon Fälle haben, dass die zwei nächste Partnerin genau das Gleiche wiederlebt. Ja, auch, dass man irgendwo denkt, das Leben für mich soll weitergehen, aber der macht vielleicht weiter oder die. Ja, das finde ich halt einfach auch. Deshalb ist die Arbeit von uns auch enorm wichtig, dass wir die Leute auch so behandeln, dass sie merken, sie werden verstanden. Auch im Rahmen der psychischen Gewalt, wo man vielleicht keine Verletzungen erkennt. Und da kann ich nur noch einmal sagen, auch jeder Nachbar sollte darauf achten. Es muss nicht häusliche Gewalt passieren in irgendeiner sozialen Schicht. Das können Ärzte, Anwälte, Bauarbeiter, alles sein. Jeder Nachbar. Deshalb hört hin, hören Sie hin, was passiert. Ja? Oder schauen Sie hin und schauen Sie nicht weg.
Das
Ja?
finde ich ganz wichtig, ja.
Ja, und gehen dann dementsprechend der betroffenen Person die moralische Unterstützung, ja, eben zu sagen, okay, ich mache jetzt die nächsten Schritte. Und was man sicherlich auch nicht vergessen darf, was wir ja in Hessen seit 1.7. jetzt formal geregelt haben, ist die sogenannte anonyme Spurensicherung.
Genau.
Also die Möglichkeit, dass man sich Verletzungen dokumentieren lassen kann, ärztlich dokumentieren lassen kann in der Rechtsmedizin und zahlreichen Partnerkliniken. Und trotzdem aber damit noch nicht den letzten Schritt gegangen ist, nämlich eine Anzeige zu erstatten. Und damit hat man eben dann die Chance, weil Sie auch gerade gesagt haben, manchmal braucht man noch 4 Wochen, bis man zu einer Anzeige bereit ist. Bis dahin sind die Verletzungen aber möglicherweise verheilt, die 4 Wochen vorher noch sichtbar waren. Und wenn danach erst geschaut wird, heißt es, naja, also ob da mal was war, weiß man nicht. Und dann ist das Beweismittel sozusagen weg. Also das heißt, in der Vorbereitung zu der Entscheidung, erstatte ich eine Anzeige oder nicht, ist man diesen Schritt gegangen, aber ist noch nicht den letzten Schritt der Anzeige gegangen. Und in einigen wenigen Fällen, das haben eben die Studien der Hamburger Kollegen gezeigt, die innerhalb sehr kurzer Zeit, schon vor vielen Jahren, mit ihrer Ambulanz in der Rechtsmedizin sehr schnell über 1000 Patienten im Jahr untersucht haben. In einigen wenigen Fällen führt es tatsächlich dazu, dass die Gewaltspirale unterbrochen wird, weil nämlich dann das Opfer wirklich nach Hause kommt und sagt, pass mal auf, ich war nicht bei der Polizei, ich war aber in der Rechtsmedizin, habe meine Verletzung dokumentieren lassen und wenn jetzt nicht Schluss ist, dann werde ich zur Polizei gehen. Ja,
sehr gut.
Und das zeigt dann plötzlich, das Opfer kriegt eine gewisse Stimme, zeigt eine gewisse Stärke und ja, die Chance ist jetzt, die liegt jetzt nicht irgendwo bei 70-80%, deutlich niedriger, aber es gibt eben die Fälle, wo das wirklich zur Unterbrechung der Gewaltspirale geführt hat. Das kann man natürlich sagen, aus Sicht der Polizei, er müsste ja trotzdem bestraft werden für das, was er gemacht hat. Aber im Endeffekt ist das natürlich die individuelle Entscheidung der Menschen, ob sie mit dem Menschen noch zusammenleben wollen, ob sie vergeben können. Und da muss dann ja möglicherweise nicht die Strafverfolgung bemüht werden dafür. Ne? Also
ja, gut,
nur als weiterer Aspekt, ja.
Stimmt, aber diese Sache mit der Vergebung, ne, das ist ja immer wieder das, glaube ich, was so das Thema ist, dass die Frauen dann sagen, naja, das ist jetzt einmal vorgekommen oder vielleicht auch zweimal, aber er hat jetzt wirklich gesagt, er macht's nie wieder.
Ja, klar, das ist leider bei der häuslichen Gewalt dieser Mechanismus, ja, ob das mit Alkohol ist oder ohne, hochheilige Versprechen, vielleicht auch nur Geschenke, die gemacht werden.
Genau.
Und dann wird eben vergeben und dann kommt eben der nächste Gewaltexzess und leider haben wir meistens eine Steigerung in dieser Spirale. Ja. Und deswegen natürlich auch diese 7 Mal, die statistisch vorher folgen, lassen sich dann auch auf diese Weise sicherlich begründen.
Ja, auch die Entschuldigung, ist ja klar. Ich meine, die Frauen sagen, das sind Probleme. Ich habe ein Haus, wir haben Kinder, wir haben dann vielleicht Sprachbarriere.
Ja, das kommt Freunde, dazu.
Freunde etc. Das sind alles Teile, wo man sagt, okay, ich möchte keine Strafverfolgung, ja, weil es sich keiner eingesteht. Ja, weil halt einfach mein Leben sonst nicht mehr weitergehen kann. Was ich dann von den Frauen höre, wo dann Frauen zu uns sagen, was soll ich denn machen? Wie soll es weitergehen? Ja, selbst in einem Frauenhaus muss das Leben weitergehen. Ich muss mein Leben neu organisieren, vor allen Dingen alleine organisieren, was ich vorher vielleicht noch nie gemacht habe.
Ja, und oft ist es ja so, dass vielleicht ein Partner besser spricht als der andere und der dann eigentlich unterstützend ist, wenn es um eben Sprachbarriere geht.
Das ist Sprache und finanzieller Aspekt, was der Professor Fairhoff eben sagte. Der finanzielle Aspekt kommt als nächstes, nach der Sprache.
Absolut.
Ja, wenn ich kein Geld habe, ich weiß gar nicht, von wem wir Geld bekommen. Mein Mann geht doch arbeiten oder keine Ahnung.
Ja.
Das ist der Ernährer der Familie sozusagen im Gefängnis. Ja?
Und ja.
Das ist der Teil. Und dann, also finde ich es auch nicht zu vernachlässigen. Und das hat man ja gerade dann auch im jüngeren Lebensalter, sage ich mal, wenn diese finanziellen Abhängigkeiten nicht in dem Maße verfestigt sind. Also wenn beide verdienen, man hat gemeinsam eine Mietwohnung, keine Kinder, ja, das ist die emotionale Abhängigkeit. Also auch die, ich glaube, auch die ist nicht zu vernachlässigen. Und das in der Kombination macht die Schwierigkeit aus.
Jetzt habe ich hier nochmal eine ganz wichtige Frage. In diesem Fall war es ja ein Privatdetektiv, der rausgefunden hat, wo die Frau war. Zum einen, weil sie nicht wirklich sehr, sehr weit weg war von ihrem Zuhause. Aber die Frage überhaupt, also 2 Fragen. Die erste, wie konnte der das überhaupt rausfinden? Ich meine, das ist doch so anonym, dass, ja, ich hätte gedacht, also wenn man da drin ist, muss man keine Angst haben, dass jemand meinen Standort so rausfindet. Und die zweite Frage ist, hat er sich nicht eigentlich damit strafbar gemacht, dass er, obwohl er ja wusste, sie ist in einem Frauenhaus, dann muss er ja davon ausgehen, dass da Gewalt im Spiel ist und der Ehemann will aber jetzt die Adresse haben. Hat sich der Privatdetektiv da nicht selber strafbar gemacht?
Zum ersten Teil der Frage ist es natürlich schwierig. Man muss wissen, ich denke, die Frau oder wie auch immer, jene andere auch, hat ja irgendwelche sozialen Kontakte trotz allem. Man hat Freunde, man hat Bekannte. Kann ich davon ganz ablassen, mich mit denen noch auseinanderzusetzen? Schreibe ich denen, wissen die meinen Standort, sage ich denen, ich bin da und da? kommt das irgendwo daraus? Also von daher ist das immer schwierig, wenn man seine Kontakte generell abbrechen muss.
Ja.
Ja. Und erst recht dann, wenn ich noch ziemlich nah da bin, wo ich wohne, kann ich mich natürlich auch zum Beispiel mit einer Freundin treffen, was man auch nicht immer weiß. Ja, ich glaube, ich würde sie treffen als Beispiel, die Freundin, und sage, du darfst aber nicht sagen, wo du bist.
Ja.
Aber theoretisch könnte sie jemand verfolgen und könnte dadurch meinen Standort rausfinden. Das sind alles natürlich Möglichkeiten. Mhm. Ja, wobei, das ist halt leider dann nicht auszuschließen. Ja, wobei, wo du oft nicht weißt, hat die Frau in Kontakt, sie sagt zwar, sie hat mit niemandem telefoniert, außer mit ihrer besten Freundin. Oder außer mit dem und dem. Ja, und schon weiß die vielleicht, wo sie ist. Und die hat dann vielleicht mit ihrem Mann gesprochen und hat gesagt, ich darf dir aber nicht sagen, dass die in Limburg ist. Du darfst auch nichts. Ja, und so kann schon sein, dass irgendwas rauskommt. Und zu ihrer zweiten Frage mit dem Detektiv, das natürlich in erster Linie moralisch eine Schwierigkeit ist, ganz klar. Die Beihilfe greift natürlich auch erst dann, wenn der Detektiv wüsste, aha, der will das und das tun. Ja, also sprich, ich kann nur Beihilfe zu was leisten, wenn ich genau weiß, was der oder diejenige vorhat. Ja, und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass einer sagt, suchen Sie meine Frau, ich will meine Frau schlagen oder noch schlimmer umbringen. Aber wenn er nur sagt, ich will meine Frau suchen, darf, das ist sein Beruf. Ja, das ist moralisch natürlich verwerflich, ganz klar. Aber zu sagen, er leistet da direkt Beihilfe zu dem, was eventuell passiert, das ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen kann das dann natürlich ein Staatsanwalt ganz schwer begründen, ja.
Ja, ist schon richtig. Also die Absicht, die dahinter steckt. Ich meine, wenn er gesagt hat, ich möchte sie finden, um mich bei ihr zu entschuldigen und nochmal neu anzufangen oder so, dass, wenn er schlau ist, wird er das ja so gesagt haben. Aber auf der anderen Seite muss nicht der Privatdetektiv damit rechnen, dass es zu so einer Eskalation kommen kann.
Das meine ich.
Klar, klar, das kann man ihm vorwerfen, aber nicht als Straftatbestand. Das ist das Problem. Dass wir ihm sagen, ganz hier, findest du das in Ordnung, dass das so gewesen ist? Und der wird das vor Gericht auch dann garantiert bestimmt gesagt bekommen. Aber natürlich schwierig, das in Straftatbestand zu bringen. Weil der Mann ja wirklich nur das Gute wollte. Er wollte seine Frau zurückgewinnen. Ja, er möchte natürlich die Frau zurück, sein altes Leben zurück. Er möchte natürlich durch die Strafverfolgung vielleicht nur, dass sie einen Strafantrag zurückzieht. Ich möchte meine Frau davon überzeugen, dass sie einen Strafantrag zurückzieht, dass ich mich trenne, dass ich ihr alles bezahle, dass alles so wird, wie sie das will. Hauptsache, sie macht keine Anzeige gegen mich und ich muss vielleicht nicht ins Gefängnis, weil ich vielleicht doch schon Straftaten vorher begangen habe. Das kann hier die häusliche Gewalt noch oben